Für Börner war diese spektakuläre, improvisierte Vorstellung, ein Meisterstück revolutionärer Inszenierung, eine Manifestation der tiefen, grandiosen Poesie, die in den Herzen der Männer der Arbeit schlummert. Es ist leicht zu verstehen, was er meinte. Unter all der Dramatik jener Tage in Städten in ganz Europa ragt diese Konfrontation zwischen einem aufgebrachten, trauernden Volk und einem gedemütigten König heraus. Es sei eine Szene gewesen, bemerkte ein namenloser bürgerlicher Beobachter, welche an tragischem Pathos alles übertroffen habe, was jemals in Trauerspielen der antiken und romantischen Kunst vorgeführt worden sei. Nach Ansicht dieses offenbar gebildeten und gut informierten Beobachters hoben sich die Berliner Ereignisse positiv von der jüngsten Revolution in Paris ab. Während die Pariser Revolutionäre den Königsthron aus dem Tuilerienpalast holten, zerbrachen und verbrannten, hätten ihre Berliner Pendants bloß das Herz eines Königs gebrochen und einem Läuterungsfeuer übergeben, aus welchem dasselbe zu seinem und des Volkes Heil wiedergeboren hervorgegangen sei. Lässt man das missionarische Pathos beiseite, ist dies keine schlechte Charakterisierung des Gegensatzes. Die Franzosen hatten ihren König ins Exil getrieben und die Attribute seiner Erhabenheit zerstört, während die Berliner ihren König bloß in Verlegenheit gebracht hatten. Der Choral, den sie sangen, drückte Trauer aus, aber auch die Möglichkeit der Vergebung. Und dass sie ihre Toten an die Schwelle des Schlosses legten, zeigte, wie tief ihnen die mentalen Gewohnheiten der Monarchie eingeprägt waren und wie sehr es ihnen widerstrebte, den Souverän außerhalb des Horizonts ihrer moralischen Ökonomie zu stellen. Für den König war es zweifellos ein traumatischer Augenblick, ein wahr gewordener Albtraum, dessen Wirkung auf seine Vorstellungswelt nie nachlassen sollte. Aber er gewann rasch seine Haltung wieder und der Schock wich einer rachsüchtigen Entschlossenheit, seine Autorität wiederherzustellen und die Urheber der Revolution zu demütigen, die in seinen Augen eine satanische Rebellion gegen ein gottgegebenes Amt darstellte. Nur zwei Tage später, am 21. März, unternahm er einen außergewöhnlichen Schritt, indem er in die deutsche Trikolore gehüllt, buchstäblich ungeschützt durch die Straßen der Hauptstadt ritt und unter lautem Beifall verkündete, er wolle sich selbst an die Spitze der Bewegung für die Schaffung eines einigen deutschen Vaterlandes setzen. Die öffentliche Beisetzung der Toten am 22. März organisierte jedoch nicht die Regierung, sondern die Berliner Stadtverwaltung. Die Planungen waren von Anfang an umstritten. Ein Komitee aus konservativen Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung hatte zuerst die Absicht gehabt, als Geste der Versöhnung die zivilen Toten zusammen mit den in denselben Kämpfen gefallenen Soldaten zu beerdigen. Doch diese Idee stieß auf scharfen Widerspruch, nicht nur von Seiten der demokratischen und liberalen Linken, sondern auch von Vertretern des Militärs, die um keinen Preis den Eindruck vermitteln wollten, die Armee würde den Aufstand als legitim ansehen.